Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit Aufrufen zu mehr Klimaschutz hat in Davos das Weltwirtschaftsforum begonnen. Die Schweizer Bundespräsidentin Sommaruga betonte bei der Eröffnung die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen gegen die Erderwärmung. Geprägt war der Auftakt des Treffens durch Auftritte von US-Präsident Trump und der Klimaaktivistin Thunberg. Die Schwedin warf den Spitzenpolitikern Tatenlosigkeit beim Klimaschutz vor. Trump hingegen lobte die Wirtschafts- und Umweltpolitik seiner Regierung als Erfolgsgeschichte.
Als US-Präsident Trump in Davos einschwebt, ist das Thema beim Weltwirtschaftsforum längst gesetzt: Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften. Doch die versammelte Weltelite bekommt dazu in seiner Rede nichts zu hören. Trump spricht stattdessen von den Erfolgen seiner Regierungszeit, Schaffung von Arbeitsplätzen, und er lobt seine Wirtschaftspolitik. Noch nie sei es den USA so gut gegangen. Das Ganze erinnerte eher an einen Wahlkampfauftritt. Der amerikanische Traum ist zurück. Größer, besser und stärker als jemals zuvor. Und niemand profitiert davon, so wie die amerikanische Mittelschicht. Den Auftritt Trumps nennt Grünen-Chef Habeck ein Desaster für die Konferenz.
In der Sache hat Trump all den Themen, die hier verhandelt werden, komplett widersprochen. Also, dass Klimaschutz ein ernstes Anliegen ist und der Klimawandel eine ernste Bedrohung, hat er abgetan. Dass sich die ökonomische Entwicklungsrichtung ändern muss, dass wir nachhaltiger wirtschaften, produzieren, Energie aufbauen müssen, hat er abgestritten.
Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg hatte Trump zugehört. Unterschiedlicher könnten die Positionen nicht sein. Alle politischen Parteien hätten bislang beim Kampf gegen den Klimawandel versagt, so Thunberg. Wir brauchen keine kohlenstoffarme Wirtschaft. Wir müssen auch nicht unsere Emissionen senken. Unsere Emissionen müssen gestoppt werden, wenn wir noch unter dem 1,5-Grad-Ziel bleiben wollen. Jetzt kommt es wohl auf die Manager an, um die Appelle für nachhaltiges Wirtschaften umzusetzen.
Der US-Senat beschäftigt sich heute erstmals inhaltlich mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump. Mit einer Abstimmung wird geklärt, wie genau das Impeachment ablaufen soll. Während die Republikaner einen möglichst schnellen Prozess anstreben, wollen die Demokraten unter anderem mehrere neue Zeugen hören. Sie werfen Trump Machtmissbrauch vor. Außerdem soll er den Kongress bei der Aufklärung der Ukraine-Affäre behindert haben.
Auf dem Hügel über Washington residieren beide Kammern des Kongresses. Ab heute im Fokus der Senat. Denn 100 Senatorinnen und Senatoren sollen im Impeachment-Prozess darüber richten, ob Präsident Trump wegen Amtsmissbrauchs und Behinderung des Kongresses des Amtes enthoben wird. Den Vorsitz hat der oberste US-Richter John Roberts. Für Ärger sorgt am ersten Verhandlungstag der vom republikanischen Mehrheitsführer vorgelegte enge Zeitplan. Nur über 3 Tage verteilte 24 Stunden lang sollen Anklage und Verteidigung für ihre Eröffnungsplädoyers erhalten. Ob noch Zeugen gehört werden müssen, entscheiden wir später. Es gilt zu prüfen, ob die Anklage des Repräsentantenhauses die Unschuldsvermutung verletzt hat, im Versuch, eine demokratische Wahl ungeschehen zu machen. Die Demokraten protestieren gegen das Schnellverfahren, nennen es eine nationale Schande. McConnells Regeln für den Prozessverlauf wirken wie von Präsident Trump für sich selbst entworfen. Das Verfahren im Senat soll so schnell wie möglich gehen, Beweise so schwer wie möglich zu ermitteln sein. In genau 14 Tagen wird Donald Trump vor beiden Kammern des Kongresses seine diesjährige Rede zur Lage der Nation halten. Seine Republikaner wollen ihm offenbar ersparen, dort als angeklagter Präsident zu sprechen. Vor allem deshalb drücken Mehrheitsführer McConnell und das Team der Trump-Verteidiger mächtig aufs Tempo. Sie drängen auf einen kurzen Prozess und wollen mit der republikanischen Mehrheit einen Freispruch sicherstellen.
Der Beschluss von Bund und Ländern zum Kohleausstieg stößt auf heftige Kritik von Mitgliedern der Kohlekommission, die die Entscheidung vorbereitet hatte. 8 der 28 Kommissionsmitglieder erklärten, Buchstaben und Geist des Kohlekompromisses seien grob verletzt worden. Das gelte vor allem für die Entscheidung, im nordrhein-westfälischen Datteln noch ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen.
Deutschland soll raus aus der Kohle. zügig die ersten Kraftwerke stilllegen und bis 2038 alle vom Netz nehmen. Diesen Kompromiss legte vor einem Jahr die Kohlekommission vor. Die Regierung einigte sich vor einer Woche auf die Einzelheiten des Braunkohleausstiegs. Viele Kraftwerke mit hohem CO2-Ausstoß sollen demnach erst weit nach 2030 vom Netz gehen. Ein Fehler finden einige Mitglieder der Kohlekommission. Der Plan der Regierung führe dazu, dass 40 Millionen Tonnen mehr Treibhausgase ausgestoßen würden, als von der Kommission vorgesehen.
Um sich das klarzumachen, 40 Millionen Tonnen sind so viel, wie die bayerische Industrie in 4 Jahren emittiert.
Die Regierung will außerdem Datteln 4 ans Netz gehen lassen, ein neues Steinkohlekraftwerk im Ruhrgebiet. Die Kommission hatte das Gegenteil empfohlen.
Dass das Steinkohlekraft Datteln jetzt doch ans Netz genommen werden soll, ist das völlig falsche Signal. Das kann man weder in Deutschland noch außerhalb Deutschlands als Beitrag zum Klimaschutz vermitteln.
Der Wirtschaftsminister verteidigt Datteln 4. Man könne im Gegenzug alte Steinkohlekraftwerke stilllegen und müsse keine Milliardenentschädigung für die Betreiber befürchten.
E.ON oder Uniper hat mit Datteln 4 einen Rechtsanspruch auf Inbetriebnahme. Es ist das modernste Kohlekraftwerk in Deutschland und es ist vor allen Dingen regelbar und kann seine Produktion dann herunterfahren, wenn die Sonne scheint und der Wind weht.
Der Minister hat seinen Entwurf für ein Kohleausstiegsgesetz inzwischen überarbeitet. Das Kabinett soll es nächste Woche beschließen.
Bundesarbeitsminister Heil hat ein Expertengremium berufen, das die Regierung im Hinblick auf den Wandel von Beschäftigungsformen beraten soll. In diesem Rat der Arbeitswelt sollen sich Wissenschaftler und Vertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern mit den Auswirkungen von Globalisierung und Digitalisierung befassen. Eines der Themenfelder ist die Zunahme von Mehrfachbeschäftigten, also Menschen, die mehrere Jobs brauchen.
Vor der eigentlichen Arbeit noch die Zeitung austragen oder einen anderen Nebenjob machen. Für immer mehr Menschen ist das Alltag. Seit 2004 hat sich die Zahl der Mehrfachjobber von knapp 1,9 Millionen auf rund 3,5 Millionen fast verdoppelt. Für die Linke ist der Grund klar, das Geld reicht einfach nicht.
Wir haben in Deutschland eines der größten Niedriglohnsektoren in Europa und damit müssen sich viele Menschen noch mit einem Zweit- oder Drittjob Geld dazu verdienen, weil sie von ihrem ersten Job nicht leben können.
Arbeitsminister Heil hat heute den sogenannten Rat der Arbeitswelt ins Leben gerufen. Das Expertengremium soll die Bundesregierung zukünftig zu Veränderungen in der Arbeitswelt beraten. Dass immer mehr Menschen mehr als einen Job haben, müsse allerdings nicht immer schlecht sein, so Heil.
Also nicht jede Form, muss man vorweg sagen, von Nebenbeschäftigung ist schon ein sozialer Skandal. Aber es gibt Bereiche, in denen muss uns das mit Sorge umtreiben, dass wir eine Zunahme haben, weil beispielsweise ein Arbeitsplatz nicht mehr zum Leben reicht.
Ein Mindestlohn von 12 Euro, da sind sich Gewerkschaften, Linke und SPD einig, würde vielen helfen, nicht mehr auf den Nebenjob angewiesen zu sein. Die CDU dagegen macht für diese Situation vor allem die zu hohen Sozialabgaben verantwortlich.
Das Problem ist nicht der Minijob für den Studenten oder für den Rentner, sondern das Problem ist, dass ich einen Vollzeitjob habe und daneben einen Minijob. Und das machen die Menschen, weil sie im Vollzeitjob zu wenig verdienen, weil zu wenig netto übrig bleibt.
Für viele Mehrfachjobber verlagert sich das finanzielle Problem allerdings in die Zukunft, denn in der Regel zahlen sie für den Nebenjob keine Rentenbeiträge ein.
Bundesfinanzminister Scholz stößt mit seinem Plan für eine Finanztransaktionssteuer in der EU auf Vorbehalte. Bei einem Treffen in Brüssel kritisierte sein neuer österreichischer Kollege Blümel, dass Scholz nur Aktien besteuern will, aber keine Finanzwetten wie Derivate. Das belaste nicht Spekulanten, sondern Kleinanleger und sei nicht akzeptabel. Mit der Steuer will Scholz die Grundrente für Geringverdiener finanzieren.
Mehrere hundert Trauergäste haben in der Potsdamer Nikolaikirche an einer Gedenkfeier für Brandenburgs ehemaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe teilgenommen. Bundespräsident Steinmeier würdigte den SPD-Politiker als Brückenbauer und als einen Meister des Dialogs. Brandenburgs Ministerpräsident Voigt sagte, Stolpe habe sich in der DDR Verdienste erworben als besonnener und mutiger Problemlöser zwischen Kirche und Staat. Manfred Stolpe war Ende Dezember im Alter von 83 Jahren gestorben.
75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat der renommierte Fotograf Martin Schöller 75 Überlebende der Nazi-Herrschaft fotografiert. Die Bilder zeigen die Gesichter jüdischer Männer und Frauen, die die Gräueltaten des Holocaust erlebt und überlebt haben. Die Porträts sind nun im Kulturzentrum Zeche Zollverein in Essen zu sehen.
Ein Bild, das Naftali Fürst wie ein Traum vorkommt. Er mit einer deutschen Kanzlerin vor seinem eigenen Porträt. Vor 75 Jahren entstand schon einmal ein bekanntes Foto, auf dem er zu sehen ist, bei der Befreiung aus dem KZ Buchenwald. Ein Kind, 12 Jahre alt, gezeichnet durch die Hölle, die er als einer von wenigen überlebt hat. Dass er nun mit einer Maschine der Luftwaffe von Tel Aviv nach Deutschland geflogen wurde, um hier dabei zu sein, es ist für ihn eine Art Genugtuung.
Dass ich vom Buchenwald befreit wurde und fotografiert wurde. Und jetzt nach 75 Jahren bin ich fotografiert da von Martin Scholler. Und die zwei Bilder, das ist 75 Jahre different. Und das ist ein Kreis, das ist halt geschlossen.
Fotograf Martin Scholler traf die 75 Überlebenden in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Entstanden sind sehr direkte Porträts, ungeschönt, immer auf Augenhöhe.
Die Porträtierten schauen uns direkt in die Augen und sie sprechen durch ihre Blicke direkt zu uns. Wie ist das Weiterleben mit Wunden, die immer bleiben? Wie ist das überhaupt möglich? Wie schaffen es Überlebende, Zeugnis von dem abzulegen, was ihnen widerfahren ist?
Viele haben sich schwer getan, über ihre Zeit im Konzentrationslager zu reden. Diese Porträts sind ein anderer Weg zu zeigen, dass sie gewonnen haben über den Hass der Nazis, weil sie heute noch leben.
Der diesjährige Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter Preis geht an den japanischen Forscher Shimon Sakaguchi. Er wird für seine Entdeckung der regulatorischen T-Zellen geehrt, die eine zentrale Rolle im Immunsystem spielen. Der Preis ist mit 120.000 Euro dotiert und soll Mitte März in Frankfurt verliehen werden.
Mikroskopisch klein, doch von großer Bedeutung. Professor Sakaguchis Entdeckung der sogenannten regulatorischen T-Zellen nährt die Hoffnung, in Zukunft Autoimmunerkrankungen besser behandeln zu können, wie Typ 1 Diabetes, Multiple Sklerose oder Rheuma. Dies sind spezialisierte Zellen, die für die Regulierung der Immunabwehr verantwortlich sind. Wenn man ihre Zahl ein wenig erhöht oder reduziert, sie stärkt oder schwächt, dann kann das zum Schutz gegen zahlreiche Krankheiten beitragen, denke ich. Unser Immunsystem sorgt dafür, Angriffe von außen abzuwehren und schützt das, was der Körper als eigenes erkennt. Regulatorische T-Zellen halten das Immunsystem im Gleichgewicht. So werden Gefahren weder über- noch unterschätzt. Ich hoffe, dass wir in 5 bis 10 Jahren Medikamente haben, mit denen sich die regulatorischen T-Zellen kontrollieren lassen. Um Autoimmunerkrankungen wie Typ 1 Diabetes zu behandeln, müssten nach Sakaguchi die T-Zellen gestärkt werden. Bei Krebs aber müsste man ihre Aktivität dämpfen, um das Immunsystem zu entfesseln. So könnte es entschlossener gegen den Tumor vorgehen. Die von Sakaguchi entdeckten Zellen sind also die Friedenstruppe des Immunsystems und die Medizin könnte sie sich zunutze machen.
Im Kampf gegen Beschimpfungen in sozialen Netzwerken hat die Grünen-Politikerin Künast einen Teilerfolg erreicht. Das Berliner Landgericht ändert eine Entscheidung vom vergangenen September und stuft 6 von insgesamt 22 Kommentaren nun doch als Beleidigung gegen die Politikerin ein. Damit kann Künast von Facebook verlangen, die persönlichen Daten der Kommentatorin herauszugeben, um zivilrechtlich gegen sie vorzugehen.
Bundeskanzlerin Merkel hat in Berlin Sportvereine für deren herausragendes Engagement geehrt. Gewinner bei der Preisverleihung Sterne des Sports wurde der Berliner Verein Pfeffersport. Ein Inklusionsverein, der unter anderem Übungsleiter mit Behinderung ausbildet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Merkel kündigte zudem an, die Stellung Ehrenamtlicher möglichst bald per Gesetz zu stärken.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 22. Januar.
Morgen bleibt es vielerorts bei dem ruhigen Hochdruckwetter. Von Norden lenkt allerdings ein russischer Tiefausläufer Wolken ins Land, die heute Nacht ab und zu etwas Regen im Gepäck haben. Weiter südlich oft klar, aber es breiten sich zunehmend Nebel- oder Hochnebelfelder aus. Morgen verlagern sich die Wolken aus dem Norden in die Mitte und bringen etwas Regen, der stellenweise gefrieren kann, sonst teils neblig trüb, teils sonnig. Im Norden heute Nacht 6 bis 1 Grad, sonst überall frostig. Im Dauernebel auch morgen leichter Frost, im Nordwesten dagegen nahe 10 Grad. Am Donnerstag im Norden meist bedeckt, in der Südhälfte oft sonnig, hier und da auch zähe Nebelfelder. Am Freitag ähnlich, aber später wird es im Südwesten wolkiger und es fällt örtlich etwas Regen. Am Samstag wird es dann insgesamt unbeständiger.
Um 22.15 Uhr hat Kara Miosga diese Tagesthemen. Mehrere Arbeitgeber, immer mehr Deutsche brauchen mindestens 2 Jobs und zwischen Trump und Thunberg. Klimadebatte dominiert das Weltwirtschaftsforum. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.